Wir befinden uns in einer Serie zum kulturellen Weitblick. Schauen uns verschiedene Dinge von Kulturen auf der Erde, von unserer Kultur an und gucken, was hat es mit uns, was hat es mit der Bibel, was hat es mit unserem Glauben zu tun. Heute ist das Thema auf der Suche nach innerem Frieden. Die Spiritualität in unserer postmodernen Kultur. Und wenn wir anschauen, wie es uns so in unserer Kultur geht, was unseren Alltag prägt, dann ist eine Sache, die man immer wieder sieht, dass wir in einer sehr stressigen, in einer Zeit leben, wo sehr viel Druck ist, wo alles sehr schnell passieren muss und wo Leute immer wieder dann auf der Suche sind, irgendwie in diesem ganzen Druck, in diesem ganzen Stress trotzdem Frieden und trotzdem Ausgleich zu finden. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass wir in einer sehr ambivalenten, einer sehr widersprüchlichen Kultur leben. Ich habe uns mal ein paar Beispiele rausgesucht. Zum einen ist es uns in unserer westlichen Kultur sehr wichtig, woher unser Essen kommt. Es ist uns wichtig, dass es Biofleisch ist, es ist wichtig, dass es den Tieren gut geht und dass das qualitativ hochwertig ist, was wir essen. Und ich denke, das ist gut. Gleichzeitig ist es uns aber, wenn man es mal so salopp formuliert, ziemlich egal, wo das ganze elektronische Zeug herkommt, was wir billig in Läden kaufen können. Dass dort Menschen versklavt werden, dass Kinder arbeiten, um das Lithium zu verarbeiten und aus den Bergwerken zu holen, was in allen Batterien drin ist, die wir so haben. Das ist etwas, was fern von uns ist. Und dass da die Dinge nicht ganz so fair sind und es den Leuten nicht ganz so gut ist, das wollen wir eigentlich lieber gar nicht wissen. Weil wir brauchen ja das ganze Zeug, was wir haben. Das Handy, was hier liegt, sogar dieses lustige Teil, mit dem ich die nächste Folie aufmacht, hat alles Mögliche an Zeug drin, wo ich mir nicht sicher bin, dass da alle Menschen auf dem Entstehungsweg von dem Produkt fair behandelt wurden. Einerseits ist es uns wichtig, dass wir unsere lokale Wirtschaft unterstützen. Es ist uns wichtig, dass wir in die Stadt gehen können, dort bummeln können, Kleiderleben haben, Juweliere haben und einfach das Leben genießen können. Andererseits sind wir aber auch gleichzeitig zu faul dazu, einkaufen zu gehen und bestellen die Sachen lieber von zu Hause, weil es einfacher ist, weil es uns Zeit spart. Und wir können sogar so weit gehen und können direkt in China, wo das Zeug produziert wird, zu den kleinen Händlern gehen, AliExpress, Alibaba, da können wir für 80 Cent einen Kopfhörer kaufen, der versandt kostenlos zu uns hier nach Deutschland geschickt wird und gegeben wird. 80 Cent. Produkt, was dort produziert wird, wo Technik drin ist, wo alles mögliche an Zeug drin ist, durch sicherlich 20 Hände durchgeht, bis es dann schlussendlich an unserer Haustür steht, können wir für 80 Cent kaufen. Ist genial, oder? Aber es zerstört auch andere Dinge. Und das ist nichts, wo ich jetzt den Finger auf was Bestimmtes zeigen will und sagen will, das ist gut, das ist schlecht, sondern wo man einfach merkt, wir sind in einer Kultur, wo wir die einen Sachen genießen, aber auch die anderen wollen und die stehen sich irgendwie im Widerspruch, die passen irgendwie nicht so richtig zusammen. Und genauso ist es mit unserem rationalen Denken, mit der Art, wie wir glauben. Wir sind eine sehr rational denkende Kultur, die inzwischen in der Wissenschaft Gott abgeschafft hat und gesagt hat, nee, alles muss hier oben drin sein, alles muss ich beweisen, muss ich anfassen können. Aber gleichzeitig merken wir doch, dass uns dieses rationale Denken nicht diesen inneren Frieden gibt, den wir wollen. Und suchen wir nach anderen Dingen, die uns schlussendlich Frieden geben, die uns eine Spiritualität geben, wo wir sagen können, ah, okay, da kann ich ankommen. Und es ist mir so in den letzten Jahren aufgefallen, wie sehr diese Spiritualität zugenommen hat und auch Akzeptanz gefunden hat. Vor einer Weile noch, vor 20, 30, 40 Jahren, da waren so diese spirituellen Esoteriker, die mit bunt gebartigten Kleidern durch die Gegend getanzt sind und man gedacht hat, okay, die sind halt ein bisschen speziell. Aber heute sind es die topmodernen Manager, die gleichzeitig aber auch noch ihre spirituelle Seite haben und Yoga machen und meditieren. Das ganze Zen-Buddhismus ist groß aufgekommen. Feng Shui, wie die Deutschen sagen, oder Feng Shui, wie es eigentlich heißt, wie richte ich meine Wohnung ein, dass die geistlich in der Balance ist, wie mache ich was. Das sind alles Dinge, die wir doch irgendwie suchen und brauchen. Und wenn ich habe auf die Volkshochschulseite geschaut, die wir hier in Weil am Rhein haben. Und es ist ganz spannend zu sehen, was da für Kurse angeboten werden. Da gibt es natürlich Sprachen, dann gibt es alle möglichen Sachen, wo man sonst so Tolles lernen kann. Aber von denen gibt es meistens nicht so viel. Die Sache, wo es am meisten gibt, ist Sport und Bewegung. Da gibt es, glaube ich, 46 Kurse im Angebot. Und direkt danach, mit einem großen Abstand zu allen anderen Sachen, kommen die Kurse für Entspannung und Stressbewältigung. Und wenn man dann so reinschaut, was gibt es denn da für Kurse? Das alles Dominierende ist meistens Yoga, die innere Ruhe finden, Meditation, all diese Dinge, die spiritueller Herkunft sind, wo es um den Geist geht und die ihren Ursprung meistens in den fernöstlichen Kulturen haben. Also sehen wir, dass wir in unserer Kultur ein riesiges Bedürfnis nach Frieden haben, ein riesiges Bedürfnis nach Stressbewältigung, nach einer inneren in Ruhe haben. Und dass wir diesen Frieden offensichtlich nicht in unserem rationalen Denken und in der Wissenschaft, die uns als eigentlich die einzige Wahrheit präsentiert wird, finden, weil sonst würden wir nicht so viele Alternativen sehen. Das Spannende ist, dass Paulus sich vor circa 2000 Jahren in einer sehr ähnlichen Situation befand. Er ist nach Athen gereist und ist dort angekommen und hat sich umgeschaut. Und Athen, das war einerseits die Hochburg der Philosophen, die Hochburg der Denker, der rationalen Leute, wo Leute wie Sokrates, Plato und viele, viele, viele andere Philosophen waren, die sehr genau analysiert haben, hey, wie funktionieren unsere Gedanken, was machen wir dabei, was ist logisch, verständlich, wie können wir argumentieren, was macht Sinn schlussendlich. Andererseits war Athen aber auch die Hauptstadt der Götter. Man hat nirgendwo so viele Götterstatuen und Gottheiten gefunden und verschiedene Glaubensrichtungen gefunden wie in Athen. Und so kommt Paulus in diese Situation. Und ich finde es sehr spannend, wie Paulus mit dieser Kultur und mit den Menschen in dieser Kultur umgeht. Er kommt dort an und wir lesen in Apostelgeschichte 17, dass er erstmal schockiert ist von den ganzen Göttern und den ganzen Glauben, den die Leute dort haben. Und es bewegt ihn innerlich. Und er geht dann nicht hin und sagt, oje, oje, also mit den Leuten hier kann ich überhaupt nichts anfangen. Besser, ich gehe mal zur nächsten Stadt, da ist es vielleicht ein bisschen besser. Nee, er fängt an, mit den Leuten in den Synagogen zu diskutieren und zu reden. Er geht auf den Marktplatz, er redet mit den Leuten dort und erzählt ihnen über das, was er glaubt, hört ihnen zu, das, was sie glauben. Und wie er da dann so ist, kommt er ins Gespräch mit verschiedenen Philosophen, die irgendwann merken und sagen, hey, warte mal, also das, was du da erzählst, das ist irgendwie was Neues, das haben wir bisher noch nicht gehört. Manche sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, andere sagen, ja, aber warte mal, das ist irgendein neuer Gott, irgendeine neue Sache, das wollen wir mal mehr drüber hören. Also bringen sie ihn zum Areopag, der Ort, wo sich die Oberschicht der Philosophen getroffen hat, argumentiert hat, diskutiert hat über ihre Glaubensrichtungen, über ihr Verständnis von der Welt und haben gesagt, okay, jetzt erzähl uns doch mal vor dem Kreis von den ganzen schlauen Leuten hier, was hast du uns da zu erzählen? Was ist das für eine Neuigkeit? Was redest du da? Und Paulus, der fängt dann an. Er hat Zeit damit verbracht, die Leute mit ihnen zu reden und mit ihnen zu diskutieren. Und er fängt dort an, wo die Leute sind und hakt dann von dort aus ein. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Das ist es, wie Paulus seine Rede anfängt. Er holt sie also ab, wo sie sind, und sagt dann, okay, aber ich habe euch hier was, was ihr noch nicht kennt, was ihr zwar schon verehrt, aber was ihr eigentlich noch nicht kennt. Und er schwenkt dann mit einem sauberen, rationalen Argumentation rüber zu dem Gott der Bibel und erklärt ihnen, wie er die Welt erschaffen hat, und geht dort weiter. Und er verwendet dabei das Vokabular, was die Philosophen verwenden. Er verwendet die Bilder, die die Philosophen für ihre Beschreibung von dem Göttlichen verwenden. Und er kommt dann schlussendlich zum Evangelium, zu Jesus, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und an diesem Punkt kommt es dann zu der Spaltung bei seinen Zuhörern. Die einen, die spotten ihn und sagen, also sowas Lächerliches, damit kannst du gerade nach Hause gehen. Andere sagen, das ist interessant. Ich will mehr darüber hören. Erzähl uns ein anderes Mal mehr darüber. Und ein paar schließen sich ihm dann an und werden gläubig. Ich will heute nicht so sehr auf den Inhalt von der Predigt eingehen, sondern ich will vielmehr uns den Ansatz anschauen, die Art und Weise, wie Paulus predigt. Paulus fängt an, damit die Leute in Athen anzuschauen und ihre Kultur anzuschauen, und er versucht, sie zu verstehen und einzuordnen. Er hat sich Zeit genommen, sie kennenzulernen und zu schauen, hey, was ist denen Leuten wichtig? Wie ticken die Leute? Und er verwendet in seiner Rede, wie ich schon sagte, das Vokabular, was den Leuten geläufig war, die Bilder, die sie von ihren Philosophen kannten. Die Frage ist, was ist unsere Kultur heute wichtig? Was ist das, wie unsere Kultur heute tickt, und was hat das mit dem Evangelium zu tun? Tom hat letzte Woche darüber gepredigt, was es bedeutet, in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt. Und ein von den Dingern, die er gesagt hat, war, dass wenn wir in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt sind, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht isolieren von dieser Welt, dass wir nicht sagen, oh, das ist alles so böse, damit will ich nichts zu tun haben, sondern dass wir mit der Liebe, die Jesus hat, den Leuten begegnen, sie verstehen und ihre Liebe und Jesu Liebe weitergeben. Daher glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass wir versuchen, unsere Kultur zu verstehen und zu sehen, hey, wie können wir unserer Kultur was Gutes tun und ihr etwas weitergeben. Also kommen wir zurück zu dieser Spiritualität und dieser Ambivalenz, diesem Widerspruch, den wir in unserer Kultur haben, von einerseits dem rationalen Denken, aber andererseits auch diesem Suchen nach Frieden in etwas Übernatürlichem. Auf der einen Seite wollen wir aufgeklärt und rational sein und nur das glauben, was wir anfassen und beweisen können. Aber auf der anderen Seite reicht es uns nicht aus und wir suchen eben dieses Übernatürliche. Die Sache ist, warum ist es so? Warum reicht uns dieses rationale Denken nicht aus? Dieses Schwarz und Weiße, es gibt nur das, was wir sehen und das, was wir hier auf dieser Welt mit unseren Beobachtungen anschauen und beweisen können. Ich glaube, wir wollen schlussendlich nicht in einer Welt leben, wo es keine Rolle spielt, was schlussendlich richtig oder falsch ist. Wo es eigentlich am Ende gar kein richtig und ein falsch gibt. Wir wollen in einer Welt leben, wo richtig und falsch Dinge sind, die wir objektiv betrachten können. Wir wollen, dass es richtig ist, dass wir ein sterbendes Mädchen in Indien retten, was vor dem Verhungern ist. Und wir wollen, dass es falsch ist, wenn man dieses Kind einfach sterben lässt, weil man sagt, das hat eh keine Chance, dem sein Leben wird eh nicht besser werden. Und für uns scheint es so selbstverständlich zu sein. Natürlich ist es richtig, so einem Kind zu helfen. Wer könnte denn so unmenschlich sein und das sterben lassen? Aber dass wir so denken, ist nichts Selbstverständliches. Dass wir so denken, ist etwas, was wir als Erbe von unserer christlichen Kultur haben. Und was in Indien zum Beispiel nichts Selbstverständliches ist, wie man in dem Buch der Mitte von Mangalwadi lesen kann, wo er das beschreibt, dass die Leute in Indien dort ganz anders denken, dass das für die ein Denken ist, dass es eigentlich besser ist, wenn dieses Kind stirbt, weil es hat ja eh keine Chance und vielleicht wird es dann in einem neuen Leben, in einer besseren Kaste, in einem besseren Umständen geboren. Macht doch nichts, fängt doch eh alles wieder von Neuem an. Wir wollen in einer Welt leben, wo es absolute Wahrheiten gibt, die wir entdecken können und wo wir sagen können, ja, das ist wahr. Und das ist schon ganz tief in unser Herz gelegt. Ich finde es immer wieder spannend, wenn wir mit Kindern zu tun haben, die wollen wissen, was war jetzt wahr, was war nicht wahr. Wenn ich meinen Kindern Geschichten erzähle, ich erzähle ihnen immer die Geschichte von Aroff und Borov und Chando, das sind so drei fiktionale Charaktere, nicht angelehnt an den Namen meiner Kinder. Ich glaube, sie haben es noch nicht rausgefunden. Und wenn ich dann ihnen von diesen Geschichten erzähle, dann sage ich zum Beispiel, ja, da waren so 20, 30 Schafe. Dann sagte Aaron, ja, Daddy, waren es jetzt 20 oder waren es 30? Und ich so, ja, keine Ahnung, irgendwie sowas zwischen 20 und 30. Und dann sagte, nein, aber Daddy, du hast die Geschichte erfunden. Du musst auch wissen, ob das jetzt 20 oder 30 Schafe waren. Und dann sage ich, gut, es waren 23 Schafe. Und daran sehen wir, Kinder können es nicht stehen lassen. Die können nicht einfach sagen, ja, ungefähr. Die wollen die absolute Wahrheit haben. Die wollen wissen, was stimmt jetzt. Und so ist es tief in unser Herz reingelegt. Wir wollen nicht in einer Welt leben, wo das Leben, wo unsere Welt selber etwas ist, was einmal schnell aufblinkt und dann in der Zeit wieder verschwindet und verlischt. Weil das ist schlussendlich diese Hoffnungslosigkeit, die wir bekommen, wenn wir jede Art von übernatürlicher Form, jede Art von intelligentem Wesen, was übernatürlich ist, was metaphysisch ist, ablehnen, dann enden wir schlussendlich im Nihilismus, in dem Glauben, dass eigentlich schlussendlich alles egal ist und alles vergehen wird und im Nichts enden wird und keine Bedeutung hat. Und wenn wir uns dann die Statistiken anschauen, an was glauben wir denn in Europa? Was ist es denn, was wir glauben, wo wir sagen, hey, wir sind doch diese aufgeklärte, rationale Nation? Dann sehen wir, dass wir offensichtlich gar nicht so rational sind, wie wir manchmal denken. Denn wenn wir gucken, die letzten Umfragen von 2019 zeigen uns, dass in Deutschland nur in Anführungszeichen 30% sagt, ich glaube an keinen Gott. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Übernatürliches gibt. Ich glaube an kein spirituelles Wesen. Ich glaube an nichts Übernatürliches. Ich glaube nur an das, was hier ist. Und auch wenn wir oft das Gefühl bekommen und uns gesagt wird durch die Medien, dass eigentlich alle so denken, sehen wir, dass wenn wir die Leute schlussendlich fragen, dass nur 30% sagen, nee, ich glaube das nicht. Und ich glaube, dass selbst diese 30%, wenn man ein bisschen weiter nachfragt, sagen, ja gut, vielleicht glaube ich das doch gar nicht so, weil es schlussendlich ein hoffnungsloser Glaube ist. Und die Zahlen, die sind in den letzten Jahren gestiegen, das ist so. Wir sind inzwischen bei einem Schnitt von ganz Europa bei 27% von Leuten, die sagen, ich glaube nicht an etwas Höheres. Aber es ist immer noch eine absolute Minderheit gegenüber denen, die sagen, nee, warte mal, ich glaube, da ist mehr. Und wenn wir in andere Teile der Welt schauen, da ist alles schwarz, weil die Leute glauben, nee, alles ist selbstverständlich, dass es etwas Übernatürliches gibt, dass es mehr gibt, dass es einen Gott gibt, dass es irgendwas gibt. Wir suchen dieses Übernatürliche, Mystische. Und wir wollen ein Leben haben, das Bedeutung hat, wo es um mehr geht, um einfach nur Materie. Wir wollen eine Erklärung dafür haben, woher wir kommen und wohin wir gehen, die weitergeht als einfach nur Zufall. Ja, wir wollen, dass wir mehr sind, wie einfach Chemie und Biologie, die zusammengekommen ist und für eine Zeit in diesem Universum etwas Intelligentes vorgebracht hat und dann wieder vergeht. Wir wollen etwas, das uns Sinn und Frieden in unserem Herzen und in unserem Leben gibt. Etwas, was nach diesem Leben kommt. Etwas, was uns eine Hoffnung für dieses Leben gibt. Und so sehen wir, dass egal wie logisch und rational wir sind, egal wie wir die Welt anschauen, wir sehen, dass wir Menschen zutiefst geistliche Wesen sind. Es gibt eine spannende Umfrage, die im Fachjournal Child Development rausgegeben wurde. Die Umfrage wurde von der Boston University gemacht und da wurden zwei Gruppen von Kindern gefragt. Die eine Gruppe von Kindern sind Ureinwohner, also beide Gruppen waren aus Ecuador. Die einen waren Ureinwohner aus einem Dorf in Shua, das ist im Amazonasbecken. Und die haben überhaupt keinen Glaube von dem, was vor unserem Leben ist. Für die gibt es kein nichts Mystisches, nichts irgendwas, was davor gab. Die sind komplett nichts. Die sagen, da gab es einfach nichts. Und Gleichzeitig wurden Kinder gefragt aus Quito, auch in Ecuador, die in einer Kultur leben, die einen sehr katholischen Hintergrund haben, also die Bibel kennen und all das, was die Bibel lehrt. Und man hat diese Kinder gefragt, was glaubst du, war, bevor du auf die Welt gekommen bist? Hast du da schon existiert oder nicht? Was war davor? Und das Spannende ist, dass die Antworten von diesen Kindern fast identisch waren. Die einen Kinder, die überhaupt aus einer Kultur kamen, die überhaupt an nichts geglaubt hat vor dem Tod, und die anderen Kinder, die aus einer biblisch geprägten Kultur kamen. In beiden Fällen haben die Kinder gesagt, dass sie zwar nicht glauben, dass sie schon einen Körper hatten und nicht denken konnten, aber dass etwas von ihnen schon davor existiert hat, ihre Emotionen, ihre Wünsche, das, was wir generell so als Seele bezeichnen würden, haben die Kinder alle gesagt, das gab es schon vorher. Und so sehen wir, dass ganz tief in das Herz von Menschen etwas gelegt ist, was diese Ewigkeit schon kennt. Der Historiker Jakob Burckhardt, der ein sehr bekannter Historiker war und an der Universität Basel gelernt hat, sogar ein Local Dude hier, einer von den Leuten hier, der hat gesagt, die Religionen sind der Ausdruck der ewigen und unzerstörbaren metaphysischen, also übernatürlichen Bedürfnisse der Menschennatur. Er hat es erkannt und gesagt, der Mensch, der hat einfach etwas in sich, das nach diesem Übernatürlichen, nach diesem Ewigen strebt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Bibel das bestätigt und sie uns sogar sagt, warum das so ist. Wir lesen in Prediger 3, Vers 11, er, und da bezieht es sich auf Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, den Menschen, ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende ergründen kann. Und das zeigt uns eigentlich diesen Ursprung, warum wir das ins Herz gelegt haben, weil Gott es in unser Herz gelegt hat, weil er es in unser Herz gelegt hat, weil er sich wünscht, dass wir ihn entdecken, dass wir nach draußen schauen und erkennen, wer es ist, dass es jemand ist, der intelligent ist, der diese Welt geschaffen hat und der uns begegnen will. Gleichzeitig aber ist es mir auch wichtig, dass wir zu erwähnen, dass rationales und logisches Denken nicht ambivalent sein muss mit Glauben und Spiritualität, dass es nicht das Gegenteil ist und dass es eigentlich den Glauben nicht ausschließen muss. Das Wissen, dass in allem Geschaffenen ein Konzept drinsteht, eine Logik drinsteht, etwas Übernatürliches ist, was von einem intelligenten Gott geschaffen wurde, ist es, was ganz viele der Wissenschaftler unserer Geschichte, die bekannt sind und groß sind und denen wir sehr viel Ehre geben, dieses Wissen, dass es einen Gott gibt, der das geschaffen hat, ist es, was viele von ihnen motiviert hat, überhaupt zu forschen, überhaupt verstehen zu wollen, was dort passiert ist. Der Fakt wird oft übersehen, dass die Universitäten, die wir heute haben, wie wir sie heute kennen, nicht vom Staat kreiert wurden, sondern aus der Kirche gegründet wurden, weil die Leute gesagt haben, warte mal, da gibt es doch mehr, wir wollen das erforschen, wir wollen erkennen, was Gott geschaffen hat und wie er es geschaffen hat. Das biblische Verständnis, dass wir kreative und intelligente Wesen sind, die im Abbild Gottes geschaffen wurden, dass wir dazu berufen sind, seine Schöpfung zu entdecken. All das, dass wir das begreifen und verstehen sollen, das ist die Grundlage gewesen, auf der unsere heutige Akademie, unsere heutigen Universitäten und unser heutiges wissenschaftliches Verständnis beruht. Und auch wenn die postmoderne Naturwissenschaft all das ablehnt und sagt, ja warte mal, da lagen wir wohl offensichtlich falsch, ist es wichtig, dass wir erkennen, dass das eine nicht in Widerspruch zum anderen steht und dass rationales Denken sogar etwas ist, das Gott uns geschenkt hat und wo er sich wünscht, dass wir das aufnehmen und dass wir versuchen, die Dinge um uns herum zu verstehen, weil er ein rationaler Gott ist, weil er ein Gott ist, der kreativ und intelligent ist und sich auch wünscht, dass wir das sind. Das Buch Warum Gott oder The Reason for God von Tim Keller geht ganz toll auf dieses Thema ein und kann ich euch empfehlen, wenn euch das interessiert. Und so ist es wichtig, dass wir, wenn wir sagen, wir sind Christen, dass es nicht eine gleichzeitige Aussage ist, dass wir unser Gehirn abschalten und alles vergessen, was wir sonst irgendwie gelernt haben, sondern dass wir unser Gehirn anschalten sollten und darüber nachdenken sollten. Und das ist mir deswegen besonders wichtig, weil ich selber auch ein sehr rationaler Mensch bin. Ich denke sehr rational und logisch. Und das sieht man zum Beispiel ganz klar daran, dass als wir in der Situation waren, dass wir noch in der Wohnung in Städten gewohnt haben und nur eine Zweizimmer- oder eine Zweieinhalbzimmerwohnung hatten, da waren wir vor das Problem gestellt, dass wir ein Kind hatten, aber wir hatten kein eigenes Zimmer für das Kind und es hat manchmal genervt, weil man es irgendwie nicht mal in einen ruhigen Ort legen konnte. Und eigentlich war die rationale Schlussfolgerung ganz einfach. Wenn man nur so wenig Zimmer hat und sowieso so gut wie nie badet, dann ist die Badewanne das perfekte Bett für ein Baby. Weil das hat die perfekte Größe, das kann nicht rausklettern, das kann nicht rausfliegen, man kann da eine kleine Matratze reinlegen und perfekt, das ist eine Win-Win-Situation. Stellt euch vor, das Baby hat mal einen Unfall und alles läuft raus, so aus der Windel und so. Viel erlebt, kein Problem, Matratze raus, Dusche an, schnell abduschen, kurz abtrocknen, wieder hinlegen, ins Bett gehen, weiterschlafen. Perfekt. Leute, das ist einfach sowas Rationales und Gutes. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund fand meine Frau das überhaupt keine gute Idee. Und sie konnte sich mit ihrer Emotionalität und ihrem Irrationalismus durchsetzen und das Kind musste bei uns im Schlafzimmer bleiben. Heute haben wir zum Glück eigene Zimmer und die Kinder dürfen dort schlafen. Wenn auch ich das nach wie vor allen empfehlen kann, ich glaube immer noch, dass das eine sehr, sehr gute Lösung ist. Also bitte probiert es aus, wenn ihr wollt. Das ist eine gute Sache. Also es ist mir wichtig, dass wir als Christen auch rational denken dürfen und sollen. Die Frage ist aber, wenn wir jetzt, wie kann es sein, dass wir in unserer Kultur einerseits rational denken, aber andererseits trotzdem diese Spiritualität suchen und finden? Warum ist es dann so, dass man trotzdem den Gott der Bibel ablehnt und sagt, ja, aber das ist mir jetzt, das will ich nicht. Andere Spiritualität ist okay, weißt, das ist in Ordnung, aber Gott der Bibel, das passt irgendwie nicht. Und dafür mag es sicher viele Gründe geben. Aber ich glaube, einer der Gründe ist, dass wir ein Leben leben wollen, wo alles so ist, wie wir es wollen und wie wir es bestimmen. Und dass sich alles unserer Ideen unterordnen muss. Und genau so auch unser Glaube sich unseren Konditionen unterordnen muss. Spiritualität soll ein kleiner Zusatz in unserem Leben sein, den wir so hinzufügen können und der uns dafür sorgt, dass wir inneren Frieden haben und dass wir einen Sinn im Leben haben, dass wir ein Gleichgewicht haben. Aber wir wollen keinen Gott, der uns sagt, was richtig und falsch ist. Wir wollen keinen Gott, der sagt, dass wir uns ändern sollen und dass das, was wir tun, nicht in Ordnung ist. Wir haben sowieso kaum Zeit und wir haben keine Zeit, die wir für so eine Glaubenspraxis investieren können und deswegen brauchen wir eine Lösung, die schnell ist und die simpel ist und die sich an das anpasst, was wir für richtig halten. Wir suchen sozusagen diese Zero-Sugar-Variante, diese Ohne-Zucker-Variante, diesen Abnehmtrick in unserem Leben für den Glauben. Und ihr habt es sicher alle schon gesehen, wenn ihr im Internet seid oder Werbung schaut, ihr seid da was und dann kommt irgendwo diese Werbung unten, wo steht, ha, du musst nur diese eine neue Methode einsetzen und du wirst innerhalb von 3 Monaten dünn. Und dann sieht man diese Bilder von erst dicken Personen und dünnen Monaten. Oder lasse diese eine Zutat weg und dein Leben wird viel besser und du wirst besser werden. Und das ist es, das, was wir doch für unser Glaubensleben oft suchen, wo wir sagen, ja, eigentlich geht es meinem Leben gut und ich will es so weiterleben, aber irgendwie fehlt mir noch so diese innere Gelassenheit und ich brauche nur diese eine Zutat und dann wird alles doch gut werden. Vor einer Weile, das ist schon ein paar Jahre her, da waren diese Elektrostimulationsteile total in und man hat Bilder gesehen von diesen Dingern, die konnte man sich so anziehen, oder? Alle haben die dann gekauft, konnte man sich so umlegen und was die gemacht haben, super logisch erklärbar, die haben elektrische Impulse gesendet, die unsere Muskeln für einen kurzen Zeitpunkt angespannt haben. Das machen die dann immer wieder, die ganze Zeit, kann man einfach beim Schlafen anziehen und dann in 0,nix sieht man so aus wie die Leute auf dem Bild. Genial, oder? Man kauft sich dieses Ding, zieht die an, schläft, macht gar nichts und dann am Ende sieht man so aus. So wurde das einem versprochen, so wird es einem heute sogar immer noch verkauft. Das Problem ist, dass der einzige Effekt, den man meistens von diesen Geräten hat, oder den einzigen Sixpack, den man davon dann wahrscheinlich bekommt, dann ungefähr so aussieht. Weil leider funktioniert es halt einfach nicht so, dass man im Schlaf fit wird, dass man im Schlaf die Muskeln bekommt. Die Dinger mögen vielleicht gewisse Dinge machen, die gut sind und auch ihren Nutzen haben, aber die Figur, die man da verkauft bekommt, die bekommt man allein von diesen Teilen nicht. Und ich will damit gar nicht sagen, dass ja, die Welt da draußen so böse ist und die alle das Zeug glauben, aber wir ja nicht. Ich glaube, oft ist es leider so, dass wir Christen auch so denken und sagen, ja, eigentlich will ich mein Leben nicht verändern. Ein bisschen Jesus ist doch in Ordnung. Und oft wird das Evangelium auch so verkauft. Hey, es ist alles gut. Du musst nur noch ein bisschen Jesus in dein Leben zufügen und dann ist es okay. Dann ist alles in Ordnung. Aber genauso wie jeder Ernährungsberater dir sagen wird, wenn du ein McDonald's-Stammgast bist und das so ziemlich das Einzige ist, was du isst, dann wird er dir sagen, dass einfache Tricks dir nicht helfen können. Der wird dir sagen, hey, du musst deine Ernährung komplett umstellen. Du musst deinen Alltag umstellen. Du musst anfangen, dich zu bewegen. Und du musst dir wirklich grundsätzlich überlegen, was willst du mit deinem Leben machen? Wie willst du es umstellen, wenn du gesünder werden willst, wenn du abnehmen willst? Und genauso wie dir das der Ernährungsberater sagen wird, sagt Gott zu uns, hey, wenn du wirklich einen Frieden in deinem Leben haben willst, dann reicht nicht so ein kleiner Trick nebenbei. Dann brauchst du Tiefe, dann brauchst du grundsätzliche Veränderung. Und Gott geht sogar einen Schritt weiter. Gott sagt, weißt du was? Und in der Welt, wo du lebst, das ist eine Welt, wo du eigentlich gar kein anderes Essen kaufen kannst, außer McDonald's und KFC und Burger King. Und im ersten Moment denkt man sich so, ist das so eine schlechte Welt? Hört sich eigentlich lecker an, oder? Aber langfristig macht uns das nicht zu gesunden Menschen. Langfristig macht es unseren Körper kaputt, wenn wir nur solche Sachen essen. Wenn wir nur uns davon ernähren. Gott sagt, wir brauchen grundsätzliche Veränderung. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen etwas substanziell anderes. Und das ist so ähnlich, wie wenn er uns sagen würde, Leute, der McRib ist eine feine Sache, aber was ihr wirklich braucht, sind die echten Texas-Style Smoked Short Ribs mit der Big Bad Beef Rub drüber lang gesmoked. Das ist das richtig Gute. Und es kann sein, dass es mir da ein bisschen durchgedreht ist und mich sehr vorgefreut hat auf mein Essen, was ich heute zubereiten werde. Aber ich habe gedacht, das hilft so ein bisschen. Es hat mich sehr motiviert. Die Antwort der Bibel ist, dass du kein Zufall bist. Dass Gott dich kennt und dass Gott dich geplant hat. Dass dein Leben nicht dem Schicksal hingegeben ist und sowieso auf die eine oder an die andere Art enden wird. Die Antwort ist, dass es Hoffnung gibt und dass nicht alles in das Dunkle und das ewige Nichts führen wird. Aber die Bibel sagt auch, dass du von Geburt an ein gefallener und ungerechter und sündiger Mensch bist. Und dass du aus dir heraus nie Frieden finden wirst. Sie sagt uns, dass wir schlechte Gedanken über andere haben. Dass du lügst, dass du dich selbst oft bevorzugst über die anderen Personen um dich herum. Und dass du ultimativ dich selbst, dein Leben und die Dinge in deinem Leben verehrst und zu deinem Gott machst und nicht den Gott, den Schöpfer des Universums. Und die Bibel sagt uns, dass wir uns Gerechtigkeit nicht verdienen können. Ganz egal, wie sehr wir uns anstrengen, gute Menschen zu sein und Dinge richtig zu tun, wir werden nicht gerecht werden und wir werden uns Frieden nicht verdienen können. Aber die Bibel sagt uns auch, dass Gott selbst sich nicht zu schade war, sich selbst auf diese Welt zu begeben, Fleisch und Blut zu werden, dass das wahre Wort, dass der Logos, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, um sein Leben hinzugeben und die Hand hinzuhalten und zu sagen, hey, ich will Frieden mit euch und ich werde euch diesen Frieden geben. Und die Bibel lehrt uns, dass wenn wir Menschen dieses Angebot annehmen und sagen, ja, ich will diesen Frieden in Anspruch nehmen, ich will dich um Vergebung bitten und ich will dieses neue Leben in Anspruch nehmen, was du für mich hast, dass Gott uns dann zu neuen Menschen macht und uns ein neues Herz geben wird und uns von innen heraus verändern wird. Im 2. Korinther beschreibt Paulus es wie folgt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat. Es kommt also von Gott. Er ist es, der den Schritt gemacht hat. Durch Jesus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Sind das nicht gute Neuigkeiten? Ist das nicht unglaublich, dass dieser Gott, der alles erschaffen hat, der diese Ewigkeit in unsere Herzen gelegen hat, gesagt hat, und jetzt komme ich und jetzt mache ich der Dunkelheit ein Ende und ich gebe euch diesen Frieden, ich gebe euch dieses Friedensangebot und ihr dürft es annehmen, indem ihr meinen Sohn Jesus Christus als euren Erlöser annehmt und indem ihr Buße tut und umkehrt. Bist du dir dessen bewusst? Kennst du diesen Gott? Kennst du diesen Frieden? Hast du das für dich in Anspruch genommen? Und wenn du es für dich in Anspruch genommen hast, bist du dir bewusst, dass das gleichzeitig das Angebot für ewigen Frieden ist, dass du in diesem Gott den Frieden finden kannst, den wir alle suchen, nach dem es uns allen verlangt als Menschen. Ich möchte dich einladen, dir darüber Gedanken zu machen. Und ich möchte dich einladen, dass du dir überlegst, ob du das jetzt schon hast und ob du diesen Frieden erlebst, ganz praktisch in deinem Leben. Petrus schreibt in Petrus 5, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir können nur Frieden finden, wenn unser Leben nicht von Sorgen geprägt ist und von Sorgen zerdrückt wird. Und was Petrus hier sagt, ist, dass Gott diese Sorgen nimmt und Gott dazu bereit ist, diese Sorgen auf sich zu nehmen, weil er sich um uns sorgt. Die Frage ist, tust du das? Und ich denke, zwei Dinge sind dabei entscheidend. Die erste Sache ist, dass wir uns dafür Zeit nehmen müssen. Wir müssen zur Ruhe kommen und wir müssen Gott suchen und wir müssen mit ihm ins Gespräch kommen, um überhaupt ihm diese Sorgen geben zu können. Wenn wir die ganze Zeit hin und her springen und alles Mögliche tun, dann sammelt sich das alles so an in uns und wir finden keinen Moment der Ruhe, wo wir uns wirklich mal auf ihn konzentrieren können und sagen können, ah, warte mal, da ist doch mehr. Und stimmt, du hast es gesagt, du willst meine Sorgen nehmen. Dann möchte ich dir die auch geben. Und das ist der zweite Punkt. Wir müssen dann auch bereit sein, die Dinge loszulassen und ihm sie geben und zu sagen, weißt du was, ich glaube, dass du es weißt und dass du es kannst. Und das Zeugnis, was wir heute Morgen gehört haben, dieses Loslassen zu sagen, hey, diese Wohnung, die muss nicht ich erarbeiten, die muss nicht ich suchen, sondern ich weiß, dass Gott diese unsichtbare Wohnung bereits jetzt für mich parat hat und ich darf diese Sorge abgeben und ich darf sie ihm geben und ich darf erwarten, dass er mir helfen wird, weil es sein Wille war, dass wir hier sind. Genau das bedeutet es, ihm die Sorgen abzugeben. Und ich möchte zum Schluss nochmal einen Ausblick machen. Wir haben mit Paulus angefangen und wir haben gesehen, wie er in Athen mit den Leuten umgegangen ist. Die Frage ist, was können wir von ihm lernen? Was können wir von seiner Art lernen? Ich denke, die eine Sache ist, wie gehen wir mit dem spirituellen Leben unserer Mitmenschen um? Fluchen wir darüber und sagen, ach, mit diesem heidnischen Zeug will ich nichts zu tun haben? Oder sehen wir es als Gelegenheit, als Anhaltspunkt und als Bestätigung dafür, dass Gott diese Ewigkeit in unsere Herzen gelegt hat und dass wir Menschen auf der Suche danach sind und dass diese Menschen auf der Suche danach sind? Kennen wir die Leute um uns? Kennen wir die Kultur, die Gedanken der Menschen um uns? Paulus hat sich intensiv mit der Kultur beschäftigt und wir sehen, dass Paulus auch durchaus mit den Philosophen der damaligen Zeit vertraut war. Er zitiert verschiedene Philosophen in 4 verschiedenen Stellen in der Bibel, wo wir sehen, okay, der hatte eine Ahnung davon, der hat gewusst, wie die Leute um ihn herum getickt haben. Beschäftigen wir uns mit dem, was die Menschen um uns herum beschäftigt. Und damit meine ich nicht, dass wir jede spirituelle Richtung, jede Religion, jede Philosophie nachgehen müssen und darin Experte werden müssen und alles lesen müssen. Aber wenn wir eine Botschaft haben, wo wir wollen, dass die Leute zuhören, dann sollten wir auch dazu bereit sein, den Menschen zuzuhören, was sie uns zu sagen haben und ihnen versuchen, sie zu verstehen und auf das einzugehen, was ihre Bedürfnisse sind. Eine weitere Wahrheit, die wir aus dem lernen dürfen, wie Paulus mit den Athenern umgeht, ist, dass es einerseits wichtig ist, den Kontext anzupassen an die Leute um uns herum, aber dass wir das Evangelium nicht verwässern müssen, dass wir nicht Sachen rausstreichen müssen, weil sie in die Kultur nicht gepasst oder in unsere Kultur oder in die damalige Kultur nicht gepasst haben. Auch wenn Paulus das Vokabular benutzt, der Philosophen, macht er ein ganz klares Statement und sagt, hey, die Person, die alles geschaffen hat, der euch Rettung bringen kann, ist Jesus, der gestorben ist und der auferstanden ist. Und das war für die Philosophen eine lächerliche Sache, weil Leute stehen nicht wieder auf. Leute sind tot und bleiben tot. Das können wir empirisch erforschen. Aber Paulus sagt, nee, den Teil, den passe ich nicht an, weil das ist die Wahrheit. Das ist der Kern des Evangeliums. Und auch wir dürfen nicht den Kern des Evangeliums anpassen, die Wahrheit anpassen, die uns die Bibel lehrt. Und wir dürfen mit dem gleichen Ergebnis rechnen, das Paulus bekommen hat. Nämlich, dass nicht alle das jubelnd mit Juhe-Schreien annehmen werden und sagen werden, darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet und endlich hast du es mir gesagt. Nein, viele von den Zuhörern von Paulus haben gespottet und haben gesagt, ey, mit sowas musst du uns gar nicht kommen. Über so Zeug sind wir hinweg. Aber manche haben auch gesagt, warte mal, das ist interessant. Da steckt was Tieferes dahinter. Davon will ich mehr hören. Und manche haben ihr Leben Jesus gegeben und sind ihm gefolgt. Und genau so dürfen wir auch annehmen, dass manche Leute damit nichts anfangen können, aber dass es Leute geben wird, die bewegt werden, in denen der Heilige Geist wirken wird und die von dieser guten Nachricht mehr hören wollen und zu Gott finden werden. Wo suchst du deinen Frieden? Suchst du ihn in schnellen Lösungen, in schnellen Tricks, um dein Leben irgendwie wieder in Balance zu bringen? Kennst du Jesus oder kennst du ihn nicht? Ich möchte dich herausfordern, ganz egal, ob du ihn kennst oder nicht. Nimm dir Zeit, meditiere über das nach, was ich gesagt habe. Schau in die Bibel, schau, was Gott dir zu sagen hat und nimm dir Zeit, in ihm Frieden zu finden. Nimm dir Zeit, zu ihm zu kommen. Und wenn du Gott noch nicht kennst, möchte ich dir anbieten, hey, komm danach zu mir, zu Eugen, zu Jürgen, den Ältesten, zu Thomas. Rede mit uns, wir können mit dir beten, wir können dir Sachen erklären. Und denk darüber nach. Und wenn du Christ bist, dann überleg dir, wann du das letzte Mal dir wirklich Zeit genommen hast, zu Gott zu kommen und wirklich in Frieden vor ihm zu stehen und zu wissen, dass er alles in der Hand hält und dass er dein Leben in der Hand hält und dass er dir alle Sorgen abnehmen kann. Ich möchte mit einem Psalm abschließen, wo es heißt, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Amen.